Herr, wir danken dir, dass du redest und beten, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du in unsere Herzen sprichst durch deinen Geist. Amen. Nach unserem Heiligabend-Gottesdienst vorgestern, ich bin zeitlich nicht ganz auf der Höhe, nach unserem Heiligabend-Gottesdienst, ich fand auch die Uhrzeit heute seltsam, für Gottesdienst 10 Uhr, wer macht denn sowas, ne? Ging es euch auch so? Mir ist aufgefallen, ich habe eine Sache vergessen. Und zwar war das, diesen prächtigen Baum hier zu rühmen. Wir hatten ja auch, haben mich ja sehr gefreut, wir haben hier als Gäste in der Uferkirche den Gottesdienst feiern können, zur besten Heiligabend-Gottesdienstzeit um 16 Uhr. Und hatten einige Gäste aus der Baptistengemeinde im Gottesdienst. Die haben also auch darauf hingewiesen, dass hier der Gottesdienst dann um 4 ist. Die hatten morgens ihren Gottesdienst. Ich habe noch überlegt, ja, wenn die keinen Weihnachtsgottesdienst machen, die sind erst wieder am 7. Januar hier, gibt es dann überhaupt einen Baum? Müssen wir noch was organisieren? Ich habe ein paar Tage vorher noch gesagt, der Maris fragt da noch mal nach. Und ja, die haben einen Baum besorgt. Sonst habe ich immer, hat der Stefan meistens dann noch was organisiert die letzten Jahre und wer schmückt den dann noch und so. Und so kriegen wir den quasi frei Haus und ist ja wirklich ein Prachtexemplar. Carolina, in dem Gottesdienst ist ein Bild in dem Gottesdienstordner Weihnachtsbaum. Das zeigen, da gucken wir gleich mal noch nicht sofort. Ich will einfach mal fragen, vielleicht ist es eine rhetorische Frage, wer hat denn einen Baum zu Hause? So, ja. Bei wem, dafür müsst ihr jetzt kein Handzeichen geben, bei wem gab es bei der Wahl des Baums oder beim Aufstellen des Baums schon mal Streit in der Familie? Ja, okay, da meldet sich jemand ganz schnell. Dieses Jahr hat bei uns eine neue Zeitrechnung begonnen. Ich saß am Schreibtisch und die Kinder fragten, dürfen wir den Baum schon mal reinholen? Und unsere Kinder haben also selbstständig den Baum in die Stube geholt, aufgestellt, geschmückt, alles fix und fertig gemacht. Es sieht super aus. Also das ist eine großartige Sache dann. Da denkt man, okay, es lohnt sich wirklich Kinder zu haben. Dann kaufen musste ich ihn noch selber. Aber ich weiß nicht, ob ihr von dem Weihnachtsbaum in Rom gehört habt in den letzten Wochen. Hast du mal das Bild? Es gab ziemlich viel Ärger in Italien. Dieser Baum unten rechts ist also der in Rom, der wurde dann nochmal nachgeschmückt. So, das Ganze soll mit Aufstellen und so soll 50.000 Euro gekostet haben. Und immerhin wurde dieser römische Weihnachtsbaum, also hat Italiener gepostet natürlich irgendwo auf Twitter hier diesen Vergleich. Mailand hat einen schöneren Baum, das ist für die Römer besonders schmerzhaft. Er hat den Spitznamen Spellaccio bekommen, das heißt wohl so viel wie räudig oder kahl oder schäbig, hat ein eigenes Hashtag bekommen und die Italiener spotten, dass dieser Baum also mehr Follower hat auf Twitter, als er Äste hat. Jetzt kam die Meldung immerhin, dass er zu einer besonderen Touristenattraktion geworden ist, weil alle jetzt diesen Baum sehen wollen. Ich habe mich gefragt, er hat sich zu einer Touristenattraktion gemausert. Also das mit der Mauser stimmt auf jeden Fall. Also bis er dann stand, war auch die Hälfte der Nadeln, die er mal gehabt hat, auch noch weg. Und so, ich keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Aber woher kommt eigentlich die Idee, einen Baum irgendwo aufzustellen? Und nicht nur auf dem Platz irgendwo, sondern sogar im eigenen Wohnzimmer. Man kann ja sagen, wir sind irgendwie den Bäumen entflohen und haben uns Häuser gebaut und dann stellen wir uns da wieder Bäume rein. Das ist seltsam und das ist auch gar nicht so einfach zu erforschen. Also wo fängt man an? Die alten Ägypter und die Chinesen haben sich grüne Zweige aufgehängt in der Stube. Die Römer haben ihre Häuser zum Jahreswechsel mit Lorbeerzweigen geschmückt. Und natürlich kennen wir das Laubhüttenfest im alten Israel, wobei man da nicht die Äste ins Haus geholt hat, sondern umgekehrt unter die Äste gezogen ist sozusagen. Ab dem Mittelalter gibt es dann Berichte von Maibäumen. Ja, dass man also einen Baum irgendwo aufstellt und schmückt, zwar nicht zu Weihnachten. Und in der alten Liturgie war der 24. Dezember der Gedenktag für Adam und Eva. Und da hat man dann einen Paradiesbaum aufgestellt. Das konnte auch ein Laubbaum sein, den man mit Äpfeln geschmückt hat. Ja, und da habt ihr vielleicht schon irgendwie eine Idee. Dann haben wir die ersten Berichte von richtigen Weihnachtsbäumen, so erste Hälfte 16. Jahrhundert. Im Elsass wird davon berichtet. In Schlesien, Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien war wohl die erste, die einen Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt hat. Muss man ja auch erstmal draufkommen. Nadelgehölz, was langsam trocknet, und dann Kerzen drauf. Kurze Zeit später lesen wir dann von dem Straßburger Prediger am Münster, Johann Konrad Dannhauer, der wettert gegen den Brauch, in den Häusern Weihnachtsbäume aufzustellen. Also es gab auch gleich die Kritik. Unter anderem Lappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begeht, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt und ihn hernach abschüttelt und abräumen lässt. Wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht, ist ein Kinderspiel. Also der hielt nicht so viel davon. Der Baum wird trotzdem immer beliebter. 18. bis 19. Jahrhundert, beim Werther lesen wir bei Goethe, dass Werther von seiner Lotte vom aufgeputzten Baum vorschwärmt. Es war ein deutsches Phänomen allerdings, was dann die Welt erobert hat, vor allem durch die Hochzeit von Königin Victoria mit Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Denn der brachte dann den Weihnachtsbaum mit nach England. Und das war natürlich das Tor zur Welt. Ein Gustav Körner wanderte nach Illinois aus und stellte da 1833 den ersten Weihnachtsbaum auf. Und heute, selbst in Ländern, wo Weihnachten verboten ist, wo Jesus verboten ist, werden Weihnachtsbäume aufgestellt. Ich habe gesehen, bei Amazon kriegt man künstliche Weihnachtsbäume ab 6,95 €. Die sind so 90 Zentimeter. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren gab es eine Werbung einer Elektronikkette, da hieß es, Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Da ging es dann wohl darum, wer hat die schönste Playstation oder so. So, also man sieht manchmal den Wald dann vor lauter Bäumen nicht. Ich habe mich gefragt, worum geht's hierbei? Und hat das irgendeinen Ertrag für uns? Also man kann ja so einen Brauch pflegen oder man kann es bleiben lassen. Ich musste an Bäume in der Bibel denken. Und da gibt es einige und die können uns, ich weiß nicht, ob die ursächlich sind für diesen Brauch, aber die können uns auf jeden Fall auf eine gute Spur bringen. Denn an diesen Bäumen und unter diesen Bäumen entscheidet sich tatsächlich alles. Und der erste Baum, der ist natürlich ganz am Anfang der Bibel. Und ich möchte mal lesen aus 1. Mose 2, 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also ich habe schon gesagt, da gab es diesen Paradiesbaum, den man aufgestellt hat früher. Und es war auch im 19. Jahrhundert noch üblich, dass man Adam und Eva und die Schlange aus Teig gebacken an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Ich weiß nicht, wer solchen Baumschmuck hat, wäre ja mal ein Projekt fürs nächste Jahr. Also was haben Adam und Eva mit Weihnachten zu tun? Ich denke, wir können sagen, hier nimmt die Geschichte ihren Anfang, die an Weihnachten ihren Höhepunkt nimmt. Die ersten Menschen zerstören durch ihren Ungehorsam die Beziehung zu Gott. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, klingt ja erstmal nicht schlecht, aber der Gedanke dahinter ist, wir sind unabhängig von Gott, wir wissen das selber, was richtig, oder wir entscheiden auch selber, was richtig und was falsch ist. Dazu brauchen wir Gott nicht mehr. Und schließlich, und das feiern wir in diesen Tagen, kommt Gott selbst in Jesus auf die Erde, um die Beziehung wiederherzustellen, um uns mit sich zu versöhnen. Und dann hören wir die Botschaft, euch ist heute der Retter geboren. Und wir haben vorgestern darüber gesprochen, ja, dass da auch eine Ernüchterung drin ist in diesem fröhlichen Ruf, denn das heißt, wir brauchen einen Retter. Wir sind verloren seit Adam und Eva. Wir hängen als ihre Nachkommen mit drin in dieser Schuld. So, wenn du einen Haufen Schulden geerbt hast. Und, kann man sagen, das ist ja unfair, aber jede Generation und jeder Mensch bestätigt durch seine Taten neu, ja, dass er dazu gehört. Dass das schon ganz richtig ist, dass wir in dieser Linie von Adam und Eva drin sind. Und die gute Nachricht, schon am Anfang wird schon die Lösung in Blick genommen. Schon bei Adam und Eva sagt Gott dann, ich will, sagt das zur Schlange, ich will Feindschaft setzen, das 1. Mose 3,15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Übrigens nicht, Paulus spricht dann ausführlich drüber, es ist nicht ihren Nachkommen, Mehrzahl, sondern ihrem Nachkommen, Einzahl. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und da ist schon angekündigt, was passieren wird. Und der Nachkomme der Frau, der neue Adam, Jesus Christus, zertritt der Schlange den Kopf und besiegt sie. Und dann hören wir von Jesaja das Zeichen, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Also Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Hier ist die Entscheidung von Adam und Eva, die hatte kosmische Auswirkungen. Die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das sind dann unsere Entscheidungen, wenn wir vor dem Baum der Versuchung stehen. Ja, wenn der Versucher uns einflüstern will, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist die Frage, wie entscheiden wir dann? Und das sind Entscheidungen, die Folgen haben. Gott geht nicht einfach drüber hinweg. Aber auch da, wo wir fallen, dürfen wir wissen, dürfen wir auch die Botschaft der Engel hören. Euch ist heute der Retter geboren und er ist Retter für uns. Also da ist ein erster Baum im Paradies. Und dann lesen wir später, viel später, von einem zweiten Baum. Und davon spricht Paulus im Galaterbrief. Galater 3, Vers 13 sagt Paulus, Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, als er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt oder der am Baum hängt. Der erste Baum mitten im Garten brachte den Fluch der Sünde über uns oder an diesem Baum brachten wir ihn über uns. Der zweite Baum steht vor den Toren der Stadt und er macht uns frei vom Fluch, weil Jesus dort für uns zum Fluch wurde. Deshalb haben Juden, deshalb haben Muslime so große Schwierigkeiten mit dem Kreuz. Sagen, das kann doch wohl nicht sein, dass der Messias Gottes diesen verfluchten Tod stirbt. Aber genau das ist die Pointe. Genau das ist die Idee. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass Jesus in die tiefste Tiefe hinabsteigt aus Liebe zu uns. Und das, was uns die Freiheit genommen hat, nimmt er mit in den Tod. Und die Strafe, die uns treffen sollte, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wir haben eben schon aus Jesaja 53 gehört. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll, denn euch ist heute der Retter geboren. Na, das ist die Freude, die bereit ist für jeden, der den Retter aufnimmt. Also Weihnachten, können wir genauer sagen, wurde am Baum entschieden. Jesus ist dieser Immanuel, Gott mit uns, auf die Erde gekommen als schwaches Baby. Er wird bedroht, er wird vertrieben, er wird gehasst. Seine Familie wächst in Armut auf, aber er lebt. Er überlebt alle Anschläge. Er wird erwachsen und er beginnt seinen Dienst und wird immer wieder bedroht. Aber er lässt sich davon nicht abhalten, seinen Weg zu gehen. Auch nicht durch die Verlockung einen bequemeren Weg zu suchen. Ja, wie hat der Teufel ihm in der Wüste schon angeboten? Du kannst auch gleich König werden. Ohne Kreuz. Ohne diesen Weg des Leidens. Und auch dieser Versuchung hat er widerstanden. Also da ist ein gerader Weg von der Krippe zum Kreuz. Mein alter Pastor, bei dem ich zum Glauben kam, sagte immer, die sind aus dem gleichen Holz gemacht. Und wäre Jesus von diesem Weg abgekommen, dann wäre auch Weihnachten vergebens geblieben. Aber er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er ging den Weg bis ans Ende, er starb für dich, er starb für mich und er starb für die, die ihn noch gar nicht kennen, auch heute noch nicht. Und am Schluss an diesem Baum ruft er auf Deutsch drei Worte, es ist vollbracht. Und Herr Weihnachten ist am Baum entschieden. Und dann lesen wir noch von einem dritten Baum. Oder eigentlich mehr vielen Bäumen. Das ist am Ende in Offenbarung 22. Mitten auf dem Platz, wir sind im neuen Jerusalem, und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Brauchen die Völker Heilung? Ich glaube schon. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weihnachten ist entschieden, aber noch nicht vollendet. Und Johannes berichtet uns hier von dieser Vollendung, von dem neuen Jerusalem, von dem herrlichen Leben in Gottes Gegenwart. Da ist alle Dunkelheit vergangen. Und das kleine Licht, das an Weihnachten aufgeleuchtet hat, das strahlt jetzt über die ganze Welt. Und am Ende heißt es dann, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, an jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Also dieser dritte Baum in der Stadt. Und diese Herrlichkeit ist bereit für die, die ihre Kleider gewaschen haben. Die dürfen vom Baum des Lebens essen, die ihre Kleider gewaschen haben. Kapitel 7 in der Offenbarung heißt es, im Blut des Lammes. Seltsames Bild, aber ja, der das empfangen hat für sich, was Jesus am Baum, am Kreuz für ihn getan hat. Also das Entscheidende ist geschehen, als Jesus am Kreuz starb. Es ist vollbracht. Und du musst es empfangen und du kannst es empfangen. Und vor einiger Zeit schrieb uns ein guter Freund, der viele Jahre in Nordafrika für Jesus unterwegs war, Weihnachten wird in deinem Herzen entschieden. Weihnachten ist die majestätische Hymne der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden, Shalom, den Menschen auf Erden. Diesen Frieden, dieses umfassende Wohlergehen, sicher nicht die größten Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Das wissen wir sicher alle. Trotzdem braucht es die bewusste Entscheidung von mir. Gegen ein Weihnachten nur unterm Baum und für ein Weihnachten im Herzen. Was bedeutet das für mich ganz praktisch? Ich will seine Ehre als höchstes Ziel suchen. Ich will mich an meinem gigantisch guten Gott freuen. Ich will seinen Shalom in meinem Herzen ergreifen. Ich will seinen Willen und seinen guten Plan für mich lieben und annehmen. Das ist perfekter Friede im Herzen. Das ist Weihnachten. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Leben. Ja, du hast am Holz gehängt. Du warst dieser Verfluchte für uns. Und du hast da den Fluch gebrochen, der an dem ersten Baum über uns kam. Und wir gehen zu auf diese Bäume des Lebens im neuen Jerusalem. wo wir in deiner Fülle leben können. Und wir beten, dass viele noch mitkommen, dass viele diese Gelegenheit noch ergreifen, dass viele diesen Frieden in dir finden. Und du rufst uns, deine Boten zu sein in dieser Welt, diesen Frieden auszubreiten. Dazu segne uns, Herr. Amen.